Wie baut man Self-Service auf? Was ist überhaupt die Wahrnehmung, wie man Self-Service aufbauen kann? Und was sind die ersten Schritte? Erst die Datenbasis oder erst das Self-Service an sich zu etablieren? Wie macht man das für 10.000 Nutzer? Das sind alles Themen, die ich mit dem lieben Arne von der Continental in der heutigen Folge bespreche. Seid gespannt.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber steht der liebe Arne. Arne seit lange mal wieder ist jemand in einem professionellen Studio, wenn wir virtuell aufnehmen. Also Arne, von daher gleich Props am Anfang. Arne, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und wo du arbeitest, dass es sogar ein professionelles Studio gibt, in dem man Podcasts aufnehmen kann.
Vielen Dank, lieber Jonas, auch für die Einladung. Ich arbeite bei Continental, genauer gesagt Continental Automotive. Wir haben ja ein paar große Standorte. Ich bin heute hier zu Gast bei Helmut in Regensburg. Continental Regensburg hat ein professionelles Studio. Das freut mich umso mehr. Das macht unser Gespräch dann gleich nochmal auf eine andere Ebene.
Ja. Ich hab das Gefühl, ich stehe einem Nachrichtensprecher gegenüber. So professionell wirkt es. Von daher sehr schön.
Ich glaube, das bist eher du. Mit was sind das 400 Podcast-Erfahrungen? Die habe ich noch nicht auf den Schultern.
Ja, es sind noch 260 Folgen, aber es geht okay. geht in die Zukunft, genau.
Ja, Ziel für Ende des Jahres dann.
Ja. Arne, stell doch mal kurz vor. Also wer meinen Podcast schon länger verfolgt, hat die Situation gehabt, dass wir schon mal eine Continental-Folge hatten, wie die sich sozusagen unterscheidet, damit man einfach im großen Konzern nochmal weiß, wer woher kommt und dann vielleicht auch den Link nochmal an der Stelle in den Shownotes zu der anderen Continental-Folge, wo der Unterschied ist und dann können wir auch nochmal dann natürlich zu dem Thema kommen, was verantwortest du, lieber Arne, und wie sieht die Datenreise bei euch so aus?
Ja, sehr gerne. Die Continental ist natürlich irgendwo im Consumermarkt besonders für ihre Reifen bekannt, aber was die meisten nicht wissen oder vielleicht heutzutage doch wissen, dass der größte Teil auch des Umsatzes mehr aus der Automobil- und Automobilelektronik-Sparte kommt. Das ist meine Heimat in der Continental, die Continental Automotive. Wir sind jetzt gerade in einem Prozess, das angekündigt wurde, ja, Hauptversammlung wird es nochmal bestätigen im April, diese Continental Automotive eigenständig zu machen. Stand heute sind wir noch eine große Konzernfamilie und aus dieser Familie hattest du wahrscheinlich vor ein paar Monaten, ich kann mich nicht genau erinnern, den lieben Kollegen Dubro zu Gast aus der Continental Reifen. Dubro ist ähnlich wie ich auch in der IT aufgehangen, aber in der Reifen-IT, dort für Data und AI zuständig und ich bin sozusagen das Pendant zu Dubro für die Continental Automotive. Ja, das heißt, angehangen an den CIO, eine Zuständigkeit für Daten primär, aber wir erweitern das jetzt gerade, Daten, Clouds, Advanced Technologies wird der Bereich heißen. Das heißt, auch die enge Verwandtschaft von Daten und AI bilden wir da in der Organisation natürlich mit ab.
Cool. Das heißt, ist auch eine tolle Transformationsstory, wenn ich das richtig verstehe, hast du uns gerade mitgeteilt, dass du nicht nur Daten perspektivisch verantwortest, sondern auch weitere Themen, richtig?
Ja, ganz genau. Das ganze Cloud Computing, das heißt Enablement für die Hyperscaler und auch dort die enge Verwandtschaft natürlich mit Daten und Cloud. Man weiß, du weißt selber, Daten lassen sich heute in der Größe natürlich irgendwie nur mit Cloud Computing auch so sinnvoll verarbeiten, zumindest die Analysen im großen Stil. Ja. Und wir bündeln so ein paar Innovationsthemen da. AI ist natürlich im Moment ganz viel Hype drauf, ganz viel Potenzial. Da gibt's bei uns noch eine Zukunftsentwicklung, eine größere Zuständigkeit auch für AI. Aber aus der IT-Sicht raus verantworte ich da die Advanced Technologies und Daten, Cloud etc. subsumieren wir darunter.
Ja. Wie muss ich mir das bei euch vorstellen? Wie viele Leute verantwortest du in dem Bereich? Vor allem jetzt kommen da nochmal welche dazu. Also wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr skaliert?
Wir sind jetzt in dem Zielbild, ja, irgendwas zwischen 60 und 70 Leute in diesem Bereich, den ich genannt habe. Ja, natürlich entwickelt sich das bei uns so ein bisschen dynamisch. Wir haben durch diese Integration natürlich die Herausforderung, oder sagen wir mal durch diesen angekündigten Spin-off, dass die Continental Automotive eigenständig wird, haben wir die Herausforderung, dass wir gewisse Hannoveraner Zentralfunktionen haben, die dann auf die einzelnen Sparten, also Reifen, unser Industriegeschäft, ContiTech genannt, und den Automotive-Teil aufgeteilt werden. Dadurch integrieren wir ein bisschen, haben da ganz viele Kompetenzträger aus verschiedenen Standorten, die ich jetzt bündeln darf, so aufstellen darf, dass wir für die Continental Automotive dann ja zukunftsfähig mit diesen innovativen Themen auch nach vorne gehen können.
Nehmen uns mal ein bisschen, wie lange bist du denn bei Continental schon da? Nehmen uns mal ein bisschen auf die Reise mit, von wo er kommt, weil ich finde 60 in dann im Umfang mit den jeweiligen Themen, natürlich muss man das immer in Relation mit den Gesamtmitarbeitern nehmen, aber ist schon größere Data-Teams, was will ich damit sagen? Das heißt, man fängt an, Spezialisten aufzubauen, man trennt die Themen. Zentrales Team bedeutet natürlich auch Aufbau von unterschiedlichen Qualifikationen. Nimm uns mal so ein bisschen auf die Reise mit, und dann haben wir, glaube ich, auch zwei Kernthemen vorher ausgemacht, weil sonst könnten wir wirklich sehr, sehr lange hier miteinander sprechen, uns da dann drauf zu fokussieren.
Ja, sehr gern. Ich fange noch mal ein Stück weiter vorne an, Werdegang. Ja, ich bin Wirtschaftsinformatiker von der TU Darmstadt, habe dann über meine Diplomarbeit damals zur SAP gefunden, war dort nach dem Diplom in einer Industriepromotionsstelle, habe in gewisser Weise Forschung und Industriearbeit kombiniert. Ja. Nach 4,5 Jahren, 5 Jahren Softwareindustrie hatte ich dann Lust zu wechseln in Industrie, wo man richtig die Produkte anfassen kann, ja, und noch näher am Wertstrom ist. Habe damals die Chance gehabt, ja, das war 2011, zur Continental in ein neu geschaffenes Programm für Lean Management, neuer Aufschlag, Lean Management Methoden einzuführen, reinzukommen. Das heißt, erstmal so in meinem Stallgeruch IT, Software erstmal ein bisschen zu verlassen und ganz viel zu lernen im Bereich Prozesse in der Produktion, in administrativen Funktionen wie Controlling, Einkauf etc. und auch in der Forschung und Entwicklung, agile Gedanken der Softwareentwicklung da früh schon mit einzubringen. Das habe ich ein paar Jahre in verschiedenen Verantwortungen gemacht und habe dann die Chance gekriegt, über eine Stabsstelle an eins der Vorstandsmitglieder für einen der damaligen Teile der Automotive sozusagen im Stab eine Digitalisierungsinitiative zu starten. Dort haben wir dann relativ früh auch angefangen zu sagen, wir werden hier nicht richtig über Personal skalieren können. Wir müssen den Hebel, um Daten- und Digitalthemen voranzutreiben, auch über eine Art Self-Service-Analytics-Initiative finden. Gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Und aus diesen, das waren, glaube ich, auch 5 Jahre, teilweise dann auch nochmal in einer externen Funktion bei der Continental Engineering Services, haben wir gesehen, dass wir dann über ein Pilotprojekt, das wäre so ein bisschen das zweite Schwerpunktthema für heute, dass wir aus einem Data Stack und einer Innovation dort ein großes Problem, was wir auf der Geschäftsseite hatten, nämlich die Halbleiterkrise, als vor ein paar Jahren auf einmal keine Halbleiter mehr am Markt zu kriegen waren, das bestmöglich auszusteuern, eigentlich die Hoheit so der ERP-Systeme. Wir haben wegen der Innovationsgeschwindigkeit und der Datenmengen und algorithmischen Innovationen, die da erfordert waren, das auf dem Data Stack umgesetzt, so dass ich darüber sehr stark in ein IT-Großprojekt, sagen wir mal, reingekommen sind, auch wenn wir das mit einem kleinen fokussierten Team gemacht haben, so dass ich dann vor 3 Jahren die Chance hatte, in die IT zu kommen, in der Automotive IT, in diese Datenverantwortung zunächst, die jetzt so ein bisschen erweitert wird, auch Richtung Cloud und Advanced Technologies. Das ist so in einem Umriss der Werdegang in der Continental Automotive.
Was mich immer antreibt, Arne, ist das Thema, was und wie wird die Transformation getrieben? Also kannst du sagen, was sozusagen nicht der initiale Zünder ist, aber ist es aus dem Business die Nachfragen, die kommen? Seid ihr jemals eher ein Unternehmen, wo die IT-Themen treibt? Weil alle Sachen, die du jetzt natürlich auch gesagt hast, die du in der Zukunft mit verantwortest, sind ja eher vermeintlich Innovations- oder neue Themen. Buzzwords würde ich jetzt fast sagen, ohne in dir nahe treten zu wollen, aber so einen Titel hatte ich ja auch mal. Was treibt die Innovation? Eigentlich kann man das sagen. Oder was treibt euch, dass ihr diese Themen in dem Umfang habt?
Ja. Ich glaube, bei uns ist es so ein gesunder Mittelweg. Natürlich haben wir die Nachfrage bei uns aus den Geschäftsfunktionen, zum Beispiel diese Halbleiterkrise. Da war ganz klar ein Problem, dass das Business vor eine Herausforderung gestellt hat, die es so mit herkömmlichen Methoden nicht mehr hätte bewältigen können. So, Dort sind wir in die Innovation gegangen, ja, und haben diese Nachfrage dann bedient. An anderer Front, jetzt gerade bauen wir nochmal in Richtung Data Lakehouse, ja, eine große Datenstrategie auf, große Datenplattform. Das ist eine Innovation, die treiben wir auch natürlich ganz in engem Schulterschluss mit unseren Stakeholdern, um das auch für sie zu machen, nicht aus der IT-Brille hinaus. Ja. Aber der Anstoß, dass wir das brauchen, kam aus unserer Erfahrung raus, aus der IT und den verschiedenen Requests, die wir bei uns so bündeln. Ja, das heißt, ich glaube, es ist ein gesunder Mittelweg. Natürlich probieren wir auch, wie man das so aus der Strategieableitung macht, das auch möglichst eng immer von der Automotive-Strategie allgemein, der Geschäftsstrategie über die IT-Strategie runter zu kaskadieren. Ja. Das ist aber letztlich auch für dieses Datengetriebene und auch das AI-Getriebene, das hat jede Firma heutzutage quasi erkannt, dass da die Notwendigkeit herkommt. Ich glaube, das ist selbstverständlich, dass man aus der strategischen Sicht bei diesen Innovationsthemen möglichst viel Gas gibt, möglichst weit vorankommt. Und wirklich punktuell dann für die Initiativen, die wir fokussieren, ist es eine gesunde Mischung aus den beiden Welten, die du ansprichst.
Ja. Also ich versuche immer rauszufinden, ob, wie du sagst, diese Kaskade aus Geschäftsstrategie, IT-Strategie und dann sozusagen die Innovation passiert. Das ist immer für mich so ein bisschen predictive, weil du eigentlich schon schaffst, mit der IT Produkte oder Technologie vorzudenken und vorzubereiten, wenn das Business überhaupt danach fragt. Weil in der anderen Seite hast du sozusagen das Business, was dann danach fragt und dann natürlich sozusagen der Bedarf so hoch ist, dass Schatten-IT entsteht, weil die natürlich dann sagen, na, dann hole ich mal halt hier ein separates Tool, was schneller funktioniert als die IT selbst. Aber wenn ihr eher diesen Ansatz habt, das Business oder dem Business voraus zu sein, was ja ein guter Ansatz wäre, scheint so, entsteht halt eher weniger Schatten-IT, ist meine Erfahrung. Dadurch kannst du auch mehr Governance-Themen treiben und auch anders mit dem Business zusammenarbeiten.
Ja, absolut, stimme ich dir absolut zu. Es ist eine Gratwanderung. Ich glaube, das hast du auch in so großen Konzernen. Ich bin jetzt ein Konzernkind in der Continental. Du hast immer das Pendel, das manchmal zwischen Dezentralisierung und Zentralisierung hin und her schwingt. Ja, dann hast du eine Phase, in der vielleicht zu viel Schatten-IT entstanden ist. Das wird wieder eingefangen, wird wieder zentralisiert. Zentral kannst du vielleicht doch nicht, wie du sagst, schnell genug alle Bedarfe entstehen, beantworten, ja, und bedienen. Das heißt, dann schwingt es wieder punktuell zurück. Wir befinden uns im Moment, ja, in einer Phase, bei der wir ganz klar die strategische Fokussierung, auch aus Kostengründen, unternehmerischen Entscheidungen etc., sagen, dass wir in einer IT auch diese Themen bündeln, daraus ja auch letztlich bedienen. Ich bin aber dabei, dann ist mein Anspruch auch, ja, und der natürlich von unserem gesamten IT-Bereich, auch über unseren CIO, dass wir genau so proaktiv sind, die richtigen Lösungen zu bieten, um nach Möglichkeit eine Nasenlänge voraus zu sein. Ob das immer gelingt, wird die Zukunft zeigen, ja, aber der Anspruch sollte es sein, dass man nicht nur als IT-Organisation reaktiv auf Kundenbedarf ist, denn die Welt ist so schnelllebig, ja, bis wir da eine Entscheidung treffen, uns einarbeiten, die Kompetenzen onboarden, ja, die Freigaben für die Toolbeschaffung etc. kriegen, nach der Tool-Einführung auch noch diese ganzen kulturellen Themen, Schulungsthemen, Motivation, Leute abholen, Ängste begegnen, gerade bei AI, ja, da ist die Welt ja so schnell weitergedreht, die Zeit hat man gar nicht. Ja, bis dahin ist die Business-Anforderung eine ganz andere. Bis dahin haben die Tool-Anbieter wieder ganz andere Innovationen auf den Markt gebracht. Ich glaube, da muss man heutzutage auch ein gutes Gespür haben, um eine Nasenlänge voraus zu bleiben.
Ja. Wenn du jetzt einmal mit uns, jetzt haben wir sozusagen so ein bisschen holistisch geschrieben, wie ihr das Thema treibt. Eins der großen und spannenden Themen, über die wir gesprochen haben, und deswegen fand ich es gut, dass wir diesen Umriss nochmal gemacht haben, ist, dass im Vorgespräch oder dass du im Vorgespräch gesagt hast, naja, so ein bisschen, wo die Reise hingeht, ist das Thema Self-Service. Ja. Ich finde Self-Service ein wunderbares Beispiel dafür, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass man Themen vorsieht und eigentlich schafft damit, dem Business voraus zu sein und eigentlich dem Business dann aber auch wieder die Hand gibt und sagt, pass auf, wir haben dir hier jetzt was hingestellt, was du selber nutzen kannst und im besten Fall dann sozusagen sich selber weiterentwickeln können, dass ihr Enabler seid als Business, als IT, ihr dann die Infrastruktur weiter betreiben könnt und dann das Business zu verbessern, dann nicht die Schlaumeier aus dem Data oder aus dem IT-Bereich machen, sondern die Fachabteilung selbst bis zum First und Second Support, so würde ich es jetzt mal umschreiben. Und das ist auch ein Thema, wo wir jetzt eigentlich eintauchen könnten. Arne, weil du gesagt hast, das ist ein Thema, was ihr jetzt in den letzten Monaten, Jahren und vielleicht auch noch ein bisschen weiter euch mit beschäftigt.
Ja, absolut. Wir haben da viel Erfahrung. Wir haben da wirklich vor Jahren angefangen, waren relativ früh dran. Ich glaube, bei Self-Service, das ist heutzutage natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass man nicht mehr als IT-Abteilung wie vor 20 Jahren die einzige Hoheit hat, Digitalthemen in der IT zu beantworten. Ja, die erste Generation, bevor es die heutigen Business Intelligence Lösungen gab, ja, da musste man bei der IT ein Ticket erstellen, ja, wenn man in einem Diagramm die Farbe von blau auf hellblau geändert haben wollte. Da sind wir natürlich viel weiter. Ich glaube aber, die Innovation, auch die wir vorangetrieben haben, dass diese reine Fokussierung auch von Datenpipelines nur auf Business Intelligence, das heißt schöne Visualisierungen, schöne Charts, schöne Reports, das ist zu kurz gedacht. Das ist ein wichtiger Aspekt, das wird es auch immer bleiben. Ja, wir haben aber früh erkannt, dass das echte Potenzial weit darüber hinausgeht. Wir haben gesagt, wir müssen unseren Anwendern Kompetenzen bereitstellen, um die Arbeit, die heute mit Daten schon gemacht wurde. Also ich meine, das war ja vorgestern, das war wirklich vor 6, 7 Jahren. Wir wurden auch früh prämiert mit dem Digital Leader Award, dass wir geschafft haben, die Leute weg von den typischen Excel-Kalkulationen, von den typischen, sagen wir mal, sehr händisch gestrickten Berechnungen. Und wir haben so viel intelligente Mitarbeiter, natürlich stecken die das auch in ganz tolle Formeln und ganz tolle Erkenntnisse, was aber sehr, sehr händisch und unstrukturiert ist und vor allem sehr, sehr wiederkehrende Arbeit ist. Wir haben damals gescreent, welche Tool-Auswahl kann uns da helfen. Ich bin insgesamt aus der IT raus, ein Freund auch von Open-Source-Ansätzen, um da sehr schnell skalieren zu können, aber auch vom Funktionsumfang etc. haben wir damals gesagt, ja, wir gehen mit einem deutschen Self-Service-Anbieter, mit Nime, die eine Open-Source und eine kommerzielle Variante haben darüber sehr schnell auch über diesen Ansatz skalieren können, haben ein eigenes Schulungsprogramm erfunden, um den Leuten, sagen wir mal, diesen Nutzen beizubringen. Für uns war es da ganz essentiell, unser Wissen aus, wie ist ein typischer Planer oder Controller in der Continental Automotive im Tagesgeschäft mit Materialnummern, mit Beständen etc. konfrontiert. Wenn man die typischen, sagen wir mal, Kurse bei den Online-Lernplattformen und so weiter zu Data Science macht, dann liest man da über Kreditkartenbetrug etc. als Standard-Use-Case. Da macht bei unseren Usern nicht Klick. Ja, wir mussten schon sagen, wir brauchen was so an das Tagesgeschäft erinnert, wo jeder sofort den Aha-Effekt hat und sagt, ach, ich hatte doch gestern ein ähnliches Problem in der Tabellenkalkulation gelöst, was ich heute dann vielleicht als Idee mit in diesen Ansatz reinbringen kann. Darüber haben wir geschult, wie baut man Datenpipelines auf, auch wie baut man Anfänge mit künstlicher Intelligenz, die Funktionalitäten bietet das Tool und vor allem, wie kann ich auch meine wiederkehrende Arbeit automatisieren. Ja, das war der Anfang der Self-Service-Story. Wir haben mittlerweile da drin, ich hatte gesagt, Continental Engineering Services ist jetzt die Heimat davon. Die Abteilung hatte ich damals mit aufgebaut. Ja, die machen da einen super Job, nicht nur intern, sondern auch extern diesen Gedanken weiterzutragen. 10.000 Leute haben wir erreicht, habe ich mich informieren lassen. Ja. 2/3 davon innerhalb der Continental-Welt, 1/3 außerhalb. Sehr fokussiert auf diese Bereiche produzierendes Gewerbe wegen dieses genannten Wiedererkennungs- und Aha-Werts. Und wir kriegen auch ganz, ganz viele tolle Use Cases wiedergespielt. Ja, manchmal hast du ja diese Hochglanz-Pilotprojekte, auf die jeder achtet. Für mich ist der wirkliche Wert auch von der Datenkultur und einem Erfolg dieser Self-Service-Initiative, wenn du nicht mehr dahinter stehst für diesen Push, wenn du sagst, du nimmst da jetzt mal die Luft raus, entwickelt es sich so weiter, dass du, wenn du zufällig für irgendein anderes Thema in irgendeine Abteilung schaust, du siehst, sie arbeiten dann damit. Ja, sie arbeiten damit. Sie haben ihre Arbeit automatisiert, sie haben neue Erkenntnisse gewonnen. Ja, und das ist wirklich ein ganz toller Effekt für so eine Breitenkultur.
Ja, lass uns, können wir das so ein bisschen in ist Reifegrad der richtige Begriff, also Nutzungsgrad unterteilen. Also Self-Service für mich ist A, ich habe Dashboards statt Excel-Tabellen, die ich mir angucke, wo ich vielleicht Datum und Filter durch Drag and Drop anmachen kann, Oder nicht durch Drag and Drop, sondern durch so eine Checkbox. Das kann auch Self-Service sein. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie weit kann man denn Self-Service runterbrechen? Was gibt's dann? Gibt's dann Self-Service kann aber auch sein, du baust Reports selber, also du hast vielleicht Templates oder was auch immer, wo du dir Metriken und Dimensionen reinziehst, die dann bereitgestellt sind. Wie weit bis wohin geht denn bei euch Self-Service und unterteilt ihr vielleicht da Abteilungen mit unterschiedlichen Nutzungsgrad? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich gebe mal ein Beispiel von einem typischen Nutzer, der zu uns kam, dem wir dann helfen konnten. Ja, das ist ein Beispiel aus der Logistik. Stell dir vor, du bist Logistikmitarbeiter bei der Conti Automotive und hast die Herausforderung, dass ab und zu mal gewisse Materialien ein bisschen knapp sind vom Lagerbestand und man dann natürlich auch in die Ursachenanalyse geht, wie kam es dazu? Das ist ein Prozess, sich aus SAP-Daten zu ziehen, dann gewisse Transformationen zu machen. Das sind die typischen eher Data Engineering-Tätigkeiten, Tabellen verknüpfen, filtern, aggregieren und das auf einem Niveau, dass der Self-Service-User das in Low-Code, No-Code, über grafische Benutzeroberflächen statt SQL lernen zu müssen, bewältigen kann. Daraus ergibt sich dieser, sagen wir mal, zeitintensive manuelle Prozess aus SAP, einen Einzelfall runterladen, in Excel so hinbiegen, visualisieren, dass man eine Ursachenanalyse machen kann. 15 Minuten pro Materialnummer. Jetzt hat der arme Logistikmitarbeiter Jonas Rascheri nicht nur eine Materialnummer, sondern 40.000 oder 60.000, was weiß ich, in seinem gesamten Scope. Da sagt er natürlich, bei der Anzahl kann ich ja gar nicht proaktiv sein. Wenn ich eine Materialnummer checke, dauert mich das 15 Minuten. Das ist ja wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, da proaktiv zu werden. Wenn wir ihm aber zeigen, wie er nicht nur seine heutige Arbeitsweise über Tools wie NIME automatisieren kann, so dass er diesen Prozess, den er sonst händisch in Excel macht, mit den Exports etc., dass er den automatisiert. Wenn er einmal automatisiert ist, dann kann er nicht nur auf die Einzelfälle angewendet werden, sondern wirklich einmal pro Woche auf Tausende von Materialnummern. Und wenn man dann noch durch ein einfaches Ranking sagt, was ist denn jetzt so mein Problemkriterium, dann hat das doch geschafft, durch diese Automation auch den Erkenntnisgewinn zu kriegen, wo vielleicht das nächste Sorgenkind beim Material liegt. Ja, das heißt, es geht vom Reifegrad, nachdem du gefragt hast, meiner Meinung nach noch viel tiefer als diese Visualisierungssicht, weil bei der Visualisierungssicht beobachten wir auch viel. Du siehst dann auch teilweise den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Es gibt so viele Dashboards, so viele Möglichkeiten. Natürlich kann ich das viel schneller visuell verarbeiten mit dem menschlichen Gehirn, als irgendwie Tabellen anzugucken. Ja, der wahre Erkenntnisgewinn kommt aber dann auch dadurch, dass wir die Mitarbeiter noch viel tiefer gehen, schulen, wie sie wirklich das wir nennen es oft Data Wrangling, wie man wirklich mit diesen Daten
teilweise so Engineering-Aufgaben, die sie mit übernehmen. Ja. Aber wie kriege ich die Leute geschult? Weil ich sehe schon in vielen Unternehmen die Herausforderung, dass das, ich gehe von Excel in ein Tool, wo ich mich anmelden muss. Weißt du, in Excel kann man mal eine Zahl löschen, da kann man mal ein bisschen rumspielen und so weiter. Wie schaffe ich das? Wie kann ich die kulturell mitnehmen? Nimm uns da mal mit. Ich finde es cool, wenn ihr soweit seid. Ich glaube, es sind nicht viele soweit. Lass uns mal überlegen, was müsste man dann für tun, dass man es implementieren kann.
Ich glaube, das ist so die typische Kommunikation oder der typische Change-Prozess. Natürlich muss man erstmal irgendwo so ein bisschen den Funken überspringen lassen. Ja, wir haben teilweise mit Management-Workshops angefangen. Wir haben aber auch für Nutzer ganz kleine Workflows, um zu zeigen, schaut mal her, einfaches Beispiel, dass es jedem offensichtlich wird, wie man mit 4, 5 grafischen Schritten das erreichen kann, was sonst irgendwo viel händische Arbeit gewesen wäre. Ja, wir haben teilweise Nachklickkurse, das hatte nicht den Anspruch eines Trainings oder Wissensvermittlung, aber natürlich dadurch, dass man es vielleicht mal selber getan hat und durchgeklickt hat, ist da irgendwie viel mehr Begeisterung und viel mehr, sagen wir mal, nachhaltiges Lernen schon mit dabei. Und dann haben wir dieses Schulungsprogramm, das ich angesprochen habe, intern angeboten, dass man sich für Kurse anmelden kann, möglichst konsumierbar, jetzt nicht irgendwie 3 Tage am Stück Hochdruckbetankung, bei der man dann mit dem rauchenden Kopf aussteigt, wenn man es überhaupt irgendwie in den vollen Kalender reinkriegt. Wir haben es eher so konsumierbar gestaltet, dass man mehrere 1,5-Stunden-Session über mehrere Wochen verteilt hat, um jeweils ein Stück sich das dann zu erlernen, aber anhand unserer Domäne. Alle Beispiele, Wissensvermittlungsschritte, die wir vorgesehen haben dafür, sind darauf zugeschnitten, auf die Probleme der User, die wir soweit auch kannten. Und dadurch haben wir es sehr gut geschafft, einerseits diese Begeisterung aufrechtzuerhalten, dann auch über Mund-zu-Mund-Propaganda und den Leuten das Wissen zu vermitteln, dass sie dann auch direkt in ihren täglichen Aufgaben da in die Umsetzung starten können.
Ist das Tool entscheidend?
Also ich denke, natürlich ist es ganz wichtig, dass du von der Kultur, überhaupt von dem Ansatz, wie bringst du es rüber, ja, dass du da die richtigen Akzente setzt, auch auf dieses Self-Service. Ich fand bei unserer Tool-Auswahl schon sehr entscheidend, dass wir einerseits ja ein Tool haben, was an der Innovationsfront und dann aber auch an der Skalierbarkeit durch den Open-Source-Ansatz und die geschickte Kombinierung, ich kann die User über ein Open-Source-Tool abholen und diejenigen, die sich dann professionalisieren, die springen dann auf die kommerzielle Variante an für Zusammenarbeit, Scheduling etc. Da fand ich schon, hat Naim eine Stärke auch im Vergleich zu anderen. Ja, das ist aber, glaube ich, individuell, je nach Firma, wie man das aussucht. Für uns war das ein ganz schlagendes Argument. Wir haben übrigens auch eine Open Source so weit genutzt, dass wir eine Erweiterung gepublished haben dazu. Das ist eins meiner Hobbyprojekte auch noch, da ab und zu noch mit beizutragen. Ja, das ist das Tolle an diesem Open Source Gedanke der Community. Man kann auch wieder was dazu zurückgeben und was beisteuern, was das Tool dann noch wieder ein kleines Inkrement besser macht.
Ja, ich finde es einen spannenden Punkt, weil was du sagst, der Nutzungsgrad von Dashboards und Excel, den kannst du, glaube ich, ablösen, indem du ein sehr innovatives Tool implementierst, was eher clicky-bunty ist, jetzt mal sehr plakativ gesprochen.
Ja, das muss es sein.
Ja, aber umso mehr du in dieses Data Wrangling, was du beschreibst, in die Art und Weise der Nutzung gehst, umso mehr muss es ja auch entweder Low-Code oder eben tech-freundlich sein für die Leute, die sich damit verstehen. Also ich finde, und das habt ihr wohl mit Naim geschafft, ein Tool zu etablieren, über ein RFP sehr technisch heranzugehen, ist die falsche Herangehensweise. Dieser kulturelle Punkt, ist das Tool, fittet es den Leuten, denen ich es geben kann? Fühlen sie sich damit wohl? Kommt sie damit zurecht? Ist die Art und Weise, wie die UX aufgebaut ist, angenehm? Das ist viel entscheidender, weil den Punkt, den du gerade gemacht hast, das, was dich stolz macht, dass du irgendwie ein halbes Jahr weggehst und dann wieder zur Logistik kommst und die sagen, guck mal, wir haben was Eigenes hier gebaut, guck mal, wie cool das funktioniert. Das kriegst du ja nur mit hin, indem du dich im Tool einloggst und du nicht die Schmerzen auslöst.
Ja, absolut. Bin ich dabei. Und ich glaube, genau das macht den Unterschied auch, ja, dass du mit derartigen Ansätzen viel tiefer gehen kannst von dem Wissen als diese reine Dashboard-Befüllung. Natürlich machen wir auch nach wie vor ganz viel in der Dashboarding-Welt. Wir haben aber so ein bisschen die Best Practice bei uns etabliert, dass man in dem ETL-Tool, ich mag den Begriff Extract, Transform, Load nicht so sehr, gerade für die Self-Service-Dinge, ja, aber sagen wir mal, in dem Data-Wrangling-Ansatz, da stecken wir die Logik rein, den Hirnschmalz. Was dann da rauskommt, ist eigentlich schon das Visualisierungsdatenmodell. Und dann probieren wir in den Absprungen, Power BI, Tableau, was auch immer, möglichst wenig Logik in das BI-Tool reinzuziehen. Die Logik ist besser in dem Low-Code-ETL-Tool aufgefangen und dort natürlich auch nicht durch ITler. Ja, das ist Self-Service, damit adressieren wir die Business-Funktionen. Ja, auch nur die haben das Wissen. Ich meine, wir wissen alle, das Domänenwissen ist entscheidend. Ich erinnere mich an einen Budgetierungsprozess, wo irgendein SAP-Feld, was quasi ungenutzt war, das wurde zweckentfremdet, um eine Fallentscheidung zu machen. Ja, es hieß, pass mal auf, wenn da ein Cent drin steht, dann ist es der Sonderfall so und so, dann musst du die Zahl nehmen statt die. Ja, aber wenn da was anderes als ein Cent drin steht, dann multiplizierst du es einfach damit. Das ist ja mathematisch eine ganz einfache Regel. Ja, aber das hätte jeder immer vergessen, wenn er das in einer Art Spezifikation an einen ITler über einen Zaun schmeißt. Ja, das ist nur ein Wissen, was lokal bei den einzelnen Leuten in dem einzelnen Werk vielleicht vorhanden ist, so dass man da eine gute Best Practice, die irgendwo entsteht, das ist ja keine Abweichung vom Standard. Das war quasi ein Feld, was eigentlich laut der Standardisierung irrelevant war. Ja, es war für eine gewisse einen Sonderzweck in dem Fall pfiffig genutzt worden. Und das können dann auch nur die Wissensträger, die genau dieses Wissen haben, selber umsetzen. Ja, das können sie niemals irgendwie in eine Spezifikation packen, das würde man vergessen oder so gar nicht beschreiben können. Aber dadurch, dass die Leute selber die Kompetenz kriegen, mit den Daten derartig zu arbeiten, kommen dann wirklich auch diese 100%-Lösungen dabei raus.
Ja. Nehmen uns mal bitte auf die Reise mit, wie lange hat es gedauert, denn überhaupt diese Schulungen und diese unterschiedlichen Nutzungsgrade zu etablieren, und monitort ihn noch? Also habt ihr da irgendwie Communities, habt ihr da Wie muss ich mir das vorstellen, dass es auch nachgehalten wird?
Ich kann es gar nicht genau aus der Historie sagen. Ja, wir haben in den ersten Jahren natürlich da exponentielles Wachstum gehabt, haben mit einem Team von 2, 3 Trainern. Ja, ich habe damals auch selber noch mittrainiert, das Trainingsprogramm aus meiner Feder zusammen mit Kollegen, ja, auch sagen wir mal zielgruppengerecht aus meiner Lean-Management-Erfahrung, kannte ich viele Prozesse, viele Kollegen, viele Domänen in der Firma, ja, viel Input mitgegeben. Und über dieses Trainingskonzept haben wir dann einfach unheimlich viele Kurse gemacht, in Präsenz, in virtuell, damals ja auch schon vor Corona, da haben wir ganz viele Kollegen erreicht. Das hat dann nach 2, 3 Jahren auch so Früchte getragen, dass da natürlich Train-the-Trainer-mäßig die ersten, ja, absolut begeisterten, ja, Early Adopters auch selber in diese Trainerrolle reingeschnupft sind und diesen Gedanken für ihre Domäne, sei es jetzt HR oder für ihre Standorte, Regionen weitergetragen haben, ja, im asiatischen Raum übersetzt und nochmal, ja, ein bisschen auf die Zielgruppe angepasst etc. Das war dann schon eine Art Lauffeuer. Wir haben dann durch ein paar Änderungen auch gesagt, so, wir haben jetzt sehr viele erreicht. Das war der Schritt, als wir dann uns ja intern so aufgestellt haben, dass wir es in eine verrechnenden Einheit gemacht haben. Ja, das heißt, intern verrechnet, da war die Nachfrage da, mit dem Vorteil, auch externe Nachfrage zu generieren. Und dann hat man natürlich irgendwann so eine Art Sättigung erreicht, wo es nicht mehr so viel, ja, eigene Trainings braucht. Ja, dann bringt man sich kollegial viel bei. Wir bieten es nach wie vor an, aber es ist jetzt so eine typische S-Kurve. Wenn du mich fragst, ich glaube, wenn man es schnell macht, 2, 3 Jahre, dann hat man auch eine kritische Masse erreicht, dass man
diesen Punkt erreichen kann. Arne, ja, du sagst gerade, wenn man schnell macht, 2 oder 3 Jahre. Ich glaube, manche denken, das geht in einem halben Jahr. Du stellst das Tool hin und es wird funktionieren. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig, dass du es sagst. Schnell bedeutet 2 oder 3 Jahre.
Absolut. Ich glaube, das ist sonst, top-down wird das nie funktionieren. Wenn man es schnell in einem halben Jahr macht, dann sagt der Abteilungsleiter, weil er eine Quote von oben kriegt, jeder muss 2 nominieren, ja, dann sitzen da die 2 drin, die gerade nichts zu tun haben, aber auf das Thema auch gar keine Lust haben und das Training über sich ergehen lassen, in Anführungsstrichen, ja, und der ganze Effekt verpufft.
Du musst und dann hast du die KPI, wir haben Leute geschult, durchgeschoben, aber nicht mehr.
Ja. Genau. Genau. Wir sind jetzt mittlerweile ja auch an dem Schritt durch diese Sättigung, ja, dass man viele Use Cases bottom-up erreichen kann. Ich glaube, die Frage, die dann sich auch durch viele, ja, Manager, mit denen ich auch spreche, aufdrängt, ist, was machen wir denn mit unseren besten Use Cases? Und da, glaube ich, auch dieses Logistikbeispiel, was ich erwähnt habe, da braucht man natürlich dann auch die Reife zu sagen, da erkenne ich eine Perle. Ja, und sage, entweder ich schaffe es, diese Perle auch so weit zu standardisieren, dass es für andere Einheiten wieder nutzbar ist. Vielleicht kann ich das auch schon als fertige Spezifikation in Low-Code nutzen, um dann tatsächlich, ja, ein programmiertes IT-Tool daraus zu machen. Und genau aus diesem Mindset kamen wir auch damals, als diese, ja, Halbleiterkrise auf uns zukam, ja, dazu zu sagen, wir haben jetzt hier ein großes Problem. Wir haben sehr viel gelernt in der Organisation, ja, was es bedeutet, dass wir, ja, sagen wir mal, Data Wrangling in der Breite machen, und haben einige dieser Experten zusammengezogen, waren dann aber auch in einem ganz fokussierten Taskforce-Team, ja, und haben, ja, dann letztlich in einer Technologie, Cloud Data Warehouse etc., ja, relativ schnell es geschafft zu sagen, wenn eine normale ERP-Logik es nicht schafft, mit einem breiten Mangel an Chips, an Halbleitern umzugehen, ja, dass wir diese fehlende algorithmische Funktionalität auch soweit abbilden können auf einem Datentechnologie-Stack, was eigentlich sonst in einem SAP-Technologie-Stack passieren würde. Aber SAP-Technologie-Stack hat natürlich, ja, andere Technologie, andere Geschwindigkeit, ein bisschen geringere Agilität. Das wäre wahrscheinlich nicht rechtzeitig fertig geworden. In einem Datentechnologie-Stack kann man auch unheimlich schnell Innovationen im Großen vorantreiben. Der Self-Service-Ansatz bringt die Innovation in die Breite, im Kleinen, indem man ganz, ganz viele tausend kleine User auch erreicht. Aber auch der gleiche Ansatz lässt sich dann übertragen auf wirklich Großprojekte, bei denen man Innovationen, Geschäftsprozessinnovationen, die einem auch einen Wettbewerbsvorteil bringen, in dem Fall, ja, auf die Datentechnologie packt.
Wie weit lasst ihr denn, also das ist ja der Regler, den man verstellen kann, umso mehr Data Wrangling man in der Fachabteilung macht, umso weniger Governance oder auch Gewährleistung aus IT-Seite kann gegeben werden. Und da, die zweite Frage, vielleicht kannst du in Kombination beantworten, ihr musstet ja auch viel Vorarbeit leisten, das ist vorhin, was du ja mit dem Award erzählt hast, also ihr musstet ja schon viel Daten zentral ablegen und teilweise jedenfalls modellieren, sonst wäre es ja gar nicht möglich gewesen, dass ihr dieses Data Wrangling auf Fachabteilungsebene habt, um lostreten können, oder?
Ja, bei uns ist es lustigerweise fast so ein bisschen andersrum in der Chronologie. Ja. Als wir den Self-Service-Ansatz gestartet haben damals, haben wir gesagt, wir können entweder heute loslegen oder wir probieren erst die gesamte Datenbeschaffung und dann die Datenmodellierung vorzubereiten und anzubieten. Da wüssten wir aber, das dauert eine Weile. Stand heute passiert ja die Arbeit in den Abteilungen. Der Logistiker muss seine Materialnummer verwalten, der Controller muss seinen Monatsabschluss machen. Wir haben probiert, die Leute bei dem Self-Service-Ansatz damals genau da abzuholen, was sie heute schon tun. Sei es mit Excel, sei es mit Statistiktools, womit auch immer. Das heißt, wir haben dieses Problem, wie ist denn eine standardisierte Datenbeschaffung und Vormodellierung zu lösen, erstmal zurückgestellt und haben gesagt, der User bewältigt ja diesen ersten Schritt auch. Aber dann möchten wir ihm das Schweizer Messer an die Hand geben, um zu sagen, wir gehen den nächsten Schritt, ja, und bieten ihm da die Power, auch seine Intelligenz zu automatisieren in den Lösungen und anstatt manuell zu tun, seine Intelligenz wirklich auf die Straße zu bringen. Der zweite Schritt, den du jetzt ansprichst, für uns war es der zweite Schritt. In dem sind wir im Moment, dass wir auch sagen, ja, wir haben vielleicht auch durch diese Initiative vorangetrieben einen gewissen Wildwuchs an semantischer Interpretation der Daten, Datenbeschaffung, und dann auch gewisse Wiederholungen erkannt mit, wie bereitet man Logistikdaten so auf, dass man ein konsistentes Bild hat mit Controlling-Daten. Da sind wir jetzt in dem Schritt, um eine Data Lakehouse-Struktur aufzubauen und dort ja auf Databricks-Technologie in unserem Fall zu schaffen, eine semantische Vormodellierung zu machen, um diese Doppelarbeit zu verhindern, um auch diesen ja sehr, sagen wir mal, unangenehmen Effekt zu verhindern, dass das Top-Management aus zwei verschiedenen Abteilungen einen ähnlichen Sachverhalt in einem Dashboard präsentiert kriegt. Und das widerspricht sich leider, weil es halt irgendwo zwei verschiedene Abteilungen mit bisschen anderer Definition und Datenaufbereitungsstrategie waren. Da will man von wegkommen. Ja, das heißt, da sind wir jetzt gerade in diesem Schritt, den du eigentlich ja als ersten verortet hattest, zu sagen, wir müssen jetzt auch eine zentrale Datenmodellierung anbieten mit den Usern. Die definiert nicht die IT, das definieren natürlich dann die Key-User aus dem Business. Wir setzen es dann teilweise um in dem Data Wrangling.
Aber habt ihr aus eurer Sicht zentrale Reports, die ihr zusammenbaut?
Nicht fürs Business, ja. Also das Ziel ist, auf unserer neuen Plattform schon zentrale Reports anzubieten. Die würde aber nie die IT erfinden, die ja weniger Domänenwissen hat als die Fachabteilung. Wir würden die Fachabteilung bitten, Key-User zu definieren, die sich gut abstimmen, die den richtigen Mittelweg finden, ja, weil es gibt ja immer welche, die wollen es links oder rechts rum. Wenn die den Mittelweg finden, dann setzen wir es gemeinsam um mit denen, aber die IT ist nicht diejenige, die Hoheit hätte, jetzt zu sagen, das ist die richtige KPI für Gewinn im Finanzbereich oder Bestand im Logistikbereich. Ja, da sitzt eher bei uns die Fachabteilung am Hebel, diese Definitionen vorzunehmen.
Weil was ich sonst oft sehe, ist natürlich auch die Situation, dass die zentrale Data-Abteilung dann auch die Reportings für Controlling erstellt, weißt du, so die Main-Reports macht. Ist spannend, ist die Frage, hängt es daran, dass in manchen Firmen vielleicht die Fachabteilungen nicht so erfahren sind damit? Oder haben die Data-Abteilungen nicht gut beigebracht, wie man das selber erstellt? Was sozusagen der Treiber dafür, dass was zentral passiert? Das ist natürlich ein toller Vorteil, wenn es eine Fachabteilung macht, ist aber natürlich dem dann ein bisschen geschuldet. Das heißt, die Controlling-Abteilung muss die Controlling-Reports erstellen, muss aber sozusagen dann ja auch irgendwie einen Qualitätssiegel geben dafür, dass das die zentralen Controlling-Reports sind. Ne? So ein bisschen absolut. Governance dann pro Abteilung.
Ich glaube auch, das haben wir. Wir haben jetzt in einem neuen Ansatz vor, dass genau dort auch so eine Art Gütesiegel vergeben wird, wenn der Key-User, der Benannte aus dem Fachbereich sagt, das ist unsere KPI für das und das Thema, dann kriegt die ein Gütesiegel, sodass, wenn man sie mit anderen Dingen verheiratet, auf der semantisch harmonisierten Datenplattform, dann hat man idealerweise an das Top-Management nur noch Dashboards, aus denen jede Datenquelle, die dem zugrunde liegt, auch dieses Gütesiegel trägt. Natürlich wollen wir keine User aussperren. Wer da seine eigene Definition oder seinen eigenen Use Case hat, der kann auch von der Technologie her bei uns auf die Plattform ziehen. Ja, aber das ist wichtig. Trotzdem, die Governance, glaube ich, sollte immer dabei liegen. Die IT sollte aus meiner Sicht zwar die Governance aus datenschutzrechtlichen Dingen etc., IT-Standards müssen eingehalten werden, diese Art von Governance sollte aus der IT erfolgen. Die inhaltliche Governance, zum Beispiel, um im Finanzbereich zu bleiben, den du ansprichst, kann man das wirklich im Geschäftsbericht abdrucken? Liegen da die richtigen BWL-Definitionen für die Kennzahlen hinter? Ja, die inhaltliche Governance ist ganz klar in der Domäne.
Wir hatten noch ein zweites Thema, was wir besprechen wollten. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Wir sind schon bei knapp 40 Minuten. Was war das? Also ich finde, wir merken, wir können länger und ausgiebiger darüber sprechen, aber das wird dann sozusagen zu lang. Müssen wir vielleicht nochmal gucken, ob die Nutzer wollen oder die Hörer und Hörerinnen wollen, dass wir da nochmal tiefer gehen. Aber was war das zweite Thema?
Ja, es sprengt den Rahmen. Ich hatte es gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten. Das war das Thema in der Halbleiterkrise. Ja, als wir gemerkt haben, da rollt etwas auf uns zu, das mit dem händischen Prozess, in dem vorher vielleicht mal eine Knappheit, weil es irgendwo einen Brand in einer Fabrik eines Elektroniklieferanten irgendwo in Asien gab. Ja, da gab es natürlich immer schon über Jahrzehnte den Prozess, wie man mit derartiger Knappheit von Zuliefermaterialien umgehen kann. Ja, das heißt, man guckt, welches Werk hat vielleicht noch Bestand. Wenn dieses eine Werk nicht mehr beliefert wird, kann man dann was dahin fliegen, ja, dass dort keine Knappheit entsteht. Mhm. Kann man was mit, anstatt mit Seefracht, Containerschiff, braucht ein paar Wochen, kann man das in den Flieger geben, ja, um eine Knappheit zu verhindern. Ganz typische Logistikprozesse. Die funktionieren auch, wenn es bei Einzelfällen bleibt. Als aber diese Chipkrise aufkam und wir gemerkt haben, hoppla, das sind auf einmal nicht ein Elektroniklieferant aus einem Standort, sondern fast alle Elektroniklieferanten aus all ihren Standorten, die im Zuge von Corona etc. Da gemerkt haben, die Chips gehen in die Consumer-Industrie, gehen nicht zurück zu dem Automobil-Demand, der ja ein bisschen diese Pendelbewegung hatte. Da haben wir gemerkt, eine normale ERP-Planung, normale Planungssysteme, normale SAP-Technologien können das so nicht abfangen. Die planen mit, ich bestelle entsprechend des Kundenbedarfs, irgendwann wird geliefert, dann produziere ich und dann liefere ich meine Materialien aus. Ja. Aber diese Abhängigkeit zu sagen, wenn wir sagen, fast alle Lieferanten sagen uns eine gewisse Prozentzahl, der eine sagt, er liefert 10% weniger, der andere 20%, willkürliche Zahlen jetzt, wie können wir das in ein Stück, sagen wir mal, Daten und Processing stecken, um das Ergebnis rauszukriegen, auditierbar, dass die Kunden wirklich auch die fairen Mengen zugeteilt kriegen. Da haben wir auf dem Datentechnologie-Stack sehr stark geholfen, indem wir da für diese Volumenseite zu sagen, wie viele Teile kriegen wir, wie viele Teile wurden vielleicht in der Vergangenheit hier geliefert, dort, da gibt's Packungsgrößen, dass man nicht genau den erzielten Wert erreicht. Das heißt also auch da, wie zieht man überhaupt mal eine sogenannte Baseline ein? Was wäre denn jetzt fair, dass der Kunde A versus der Kunde B beliefert wird? Was ist auditierbar? Da haben wir unheimlich viel mit einem ganz kleinen, fokussierten Team umsetzen können. Das war jetzt nicht Self-Service, sondern da haben wir klassisch Data Engineering-Methoden in Python etc. auf Cloud Data Warehouse, Cloud-Technologien, eine Lösung hingestellt. Go Live waren 4 bis 6 Wochen ab dem Start, was eigentlich undenkbar ist für so ein großes IT-Projekt. Dann natürlich in einer MVP-Variante klein und den ersten Bedarfen entsprechend, dann über 1-2 Jahre immer weiter ausgebaut. Aber für mich ein Riesenbeispiel, was man auf Datentechnologien alles machen kann, gerade auch als Industrieunternehmen. Wenn man sich die jungen, mittlerweile auch DAX-Konzern, Zalando und Co., E-Commerce-Firmen anschauen, die haben diese DNA ja schon viel länger, dass sie sagen, in Datentechnologien etwas bauen, sei es Kundenfeedback etc., bist du viel mehr der Experte, du berätst ja auch viel in dem Bereich. Ja, das ist viel tiefer verwurzelt in die ganze Prozesslandschaft als bei einem klassischen Automobilisten. Und wir haben gezeigt, dieser Ansatz, der funktioniert eigentlich auch bei uns. Man muss Planung nicht ausschließlich, gerade diese Knappheitsplanung, in der SAP-Welt machen, die eine große Konstanz, aber geringere Agilität aufweist. Man kann gerade auch algorithmisch komplexere, auch in Zukunft dann mit AI, so eine Art Super-Intelligent Dispatching, das kann man umsetzen auf den Datentechnologie-Stacks, um sich dann auch einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, nicht nur in Krisensituationen, sondern auch in anderen Geschäftsprozessinnovationen.
Arne, nimm uns nochmal mit, warum ist das nicht im Self-Service passiert? Also das ist ja auch, was ich versucht habe, vorne rauszukitzeln. Warum passieren Themen zentral? Und warum passieren Themen Self-Service? Wie kann man die kategorisieren?
Ich glaube, ein Aspekt, der bei der Kategorisierung hilft und der hier auch ausschlaggebend war, war die Größe und die Komplexität des Projekts. Wir haben hier tausende Lines of Code in der Programmierung. Wir haben große Datenmengen, tausende, in dem Fall haben wir nicht tausende Materialnummern, weil es ja nur auf diesen Halbleiter-Teil einschlägt, aber komplexe Algorithmik etc. Ich glaube, die Self-Service-Tools, damit kommt man weit, Man wird jetzt aber nicht, ja, sagen wir mal, ein komplettes SAP von der Komplexität in Low-Code abbilden können. Da stecken so viele Formeln, Algorithmen, Verrechnungsvorschriften vor, dass auch da, glaube ich, ja, die Komplexität irgendwann nicht mehr handhabbar ist. Jetzt haben wir natürlich mit dieser angesprochenen Lösung bei weitem nicht eine gesamte SAP nachgebaut, ja, sondern nur ein ganz kleines Sandkorn im Vergleich. Aber es war trotzdem ein sehr großes, sehr innovatives Projekt, bei dem wir gesagt haben, da wären wir mit dem Self-Service-Ansatz ja zu schnell von der Kurve her, glaube ich, an Grenzen der Überschaubarkeit etc. gestoßen. Man kommt weit mit Self-Service, das zeigen uns auch die User, ja, aber gewisse Projekte, die man dann nicht in diesem Self-Service, sondern wirklich im Zentralen, man setzt ein paar Profis dran, Modus fährt, die sind, glaube ich, auch ganz gut aufgehoben dann in den Cloud-Technologien, in der Programmierung etc. Was ich aber auch oft beobachte, ein Wort noch dazu, die Self-Service-Technologien können dann super Wegbereiter sein. Wir haben oft NIME-Lösungen gehabt, die bei Usern entstanden waren, die dann eine Art Blueprint sind, die in größere IT-Projekte dann nochmal neu umgesetzt wurden, anders skaliert wurden. Mhm. Und es spart unheimlich viel Zeit im Vergleich zu, ich mache ein Requirements-Engineering, indem ich mit zig Stakeholdern spreche. Wenn ich einen funktionierenden Key-User aus der Domäne habe, der mir einen funktionierenden Workflow vorlegt in Self-Service-Manier, dann habe ich einen unheimlich schnellen Start, um den dann vielleicht auch nochmal auf eine größere Bühne zu heben über ein IT-Projekt.
Das heißt, ihr habt aber zusätzlich, also das, Achtung, Schwarz-Weiß-Sicht, es hat sich jetzt viel angehört, dass ihr eigentlich nur die Infrastruktur zur Verfügung stellt und der Self-Service und wie sehr viel im Self-Service passiert und ihr kaum Sachen zentral macht. Jetzt kommt aber raus, dieses Projekt ist schon ein Datenprojekt oder ein Datenprodukt sogar, was ihr zentral aufgebaut habt. Also es gibt dann Spezialfälle, vielleicht auch noch weitere Fragezeichen, die ihr bei euch seht.
Absolut. Ich glaube, wir sind da genau wie andere Firmen auch. Wir haben in ganz verschiedenen Abteilungen ja Data-Teams, die auch zentral arbeiten. Das, was wir mit Self-Service erreicht haben, ist für mich von der Chronologie war es vielleicht zuerst da. Es ist aber eigentlich ein Zusatz. Zusätzlich haben wir hunderte, ja eher tausende befähigte Nutzer im Business, die in Self-Service-Manier was machen können. Wir arbeiten genau wie andere Firmen, aber auch mit verteilten Data-Teams, ja, die größere Projekte auch gleich wie klassisch die Data-Teams das mit den verschiedenen Rollen machen, in den Data-Technologien abbilden.
Ja, ich finde es nochmal spannend, weil ich glaube, es hört sich jetzt so an, vielleicht ist es bei anderen ähnlich und ich hab das da nicht so bewusst wahrgenommen, dass eure Definition, also es gibt zentrale und dezentrale Teams, so seid ihr ja gerade strukturiert, was cool ist. Hub-and-Spoke-Modell ist ja das Modell, was ich glaube, was am langfristigsten und am besten für eine Firma funktioniert, weil es eben der Hybrid ist. Es wirkt so, dass ihr für euch nochmal eine andere Definition von was passiert zentral und was passiert dezentral, wie zum Beispiel, ihr habt euch getraut, eher Self-Service loszutreten, ohne viele Daten zentral zu haben, in Kombination aber dazu geschafft habt, dass, na, ihr seid natürlich aber auch groß, die dezentralen Teams auch selber sich Sachen mit aufbauen und ihr dann nachziehen könnt. Also parallel strukturiert, was man, wie du sagst, eher aus digitalen Strukturen kennt, agile Prozesse versus Wasserfall, was ja smart ist. Und dann zusätzlich dazu überlegt habt, wir sind jetzt groß genug, bald seid ihr 60 Mann oder ein Team von 60 Männer und Frauen, und dann sozusagen die Datenmodelle, nee, die Datenprodukte nachgezogen habt, mit denen ihr dann das Business nochmal unterstützt, weil natürlich oftmals die dezentralen Teams nicht die Experten in der Tiefe und Spezialisten da haben, die ihr zentral habt mit 60 Personen. Und das ist, glaube ich, spannend. Und das muss man sich, glaube ich, nochmal anschauen, dass je nachdem, wie man Datenteam strukturiert und wie auch das Team vorherrscht, also das ist immer der Klassiker, den ich mache, wenn ich Unternehmen berate, dieser Ist-Zustand zu erfassen und dann aber mit dem Soll abgleichen. Und wichtig ist, glaube ich, da, der Soll ist pro Branche, pro Unternehmensgröße eigentlich immer anders. Und da brauchst du Experten, die genau sagen, wie muss es eigentlich in der Zukunft aussehen. Und dann kannst du dich dahin shiften. Ja. Das ist mir gerade nochmal so bewusst geworden, wenn ich mit dir spreche.
Jede Unternehmenskultur ist anders. Ich bin bei dir. Wahrscheinlich gibt es Ähnlichkeiten je Branche und Unternehmensgröße. Ja, aber ich finde, der Ansatz, den wir gewählt haben, auch in dieser Chronologie, ja, jetzt sind wir ja weit über diesen Self-Service-Ansatz auch schon wieder hinausgewachsen. Ja, trotzdem ist er die Basis und wächst auch nach wie vor. Der passte sehr gut zu unserer Unternehmens-DNA. Da laufen Dinge auch gerne mal dezentral, ja, nicht so sehr zentralistisch durchregiert, Entschuldigung. Das ist für uns, ja, sagen wir mal, ein guter Cultural Fit gewesen zu unserer Unternehmenskultur, dadurch auch ein großer Erfolg. Und das entwickelt sich auch. Ja, heute sind wir viel weiter als damals, setzen andere Akzente. Jetzt wollen wir mit einem guten Technologieteam auch wirklich eine State-of-the-Art-Plattform für diese semantische Datenharmonisierung bieten. Das befruchtet dann andererseits auch wieder die vielen Self-Service-User, auch die Dashboarding-User, ja, dass sie gewisse Arbeit nicht mehr in ihre Workflows einbauen müssen, sondern sich dann zentral bei unserem, ja, sagen wir mal, vorgegebenen semantisch harmonisierten Modell auch zu sparen.
Ja. Arne, ich glaube, wir könnten noch länger sprechen und es wird sozusagen dann eine gewisse Folgenlänge einnehmen, die dann nicht mehr ganz meinen Folgen entspricht. Von daher, auch wenn es jetzt vielleicht für die Hörer und Hörerinnen ein bisschen abrupt ist, sage ich, ich glaube, wir haben einen super tollen Einblick bekommen. Wenn es da nochmal Fragen zu den Themen gibt, kriegen die meisten ja auch nochmal mit, dass wir die Chance haben, danach zu fragen, dann macht es auf jeden Fall. Ich glaube, der Self-Service-Case war cool, dann in Kombination, aber jetzt auch nochmal mit dem Case, den ihr Richtung Halbleiter gemacht habt, zeigt auch nochmal die Verbindung. Ich glaube, wir haben es nochmal sehr holistisch auch nochmal dargestellt, auch nochmal guckt, wo die Reise hingeht, auch nochmal wahrgenommen, wo die IT das mit ist. Von daher sehr, sehr spannend. Meine zwei Fragen, die ich jedem Gast immer wieder stelle, und ihr seht, es geht dem Ende zu, ist, was machst du denn noch überhaupt privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game geben?
Ja, ich bin ehrlich gesagt nicht so der Filmfreak. Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von ChatGPT und Co.
Was?
Ja, ich glaube, was sehr gut passt als Filmtitel, du sagtest ja auch, es muss nicht ein bestehender Film sein. Nein. The Data Awakens und Awakens mit AI geschrieben vorne.
Ja, ja,
das
okay.
Heißt, AI ist noch mehr ein, sagen wir mal, Enabler dafür, dass wir noch mehr mit Daten machen. Aber vor allem haben wir alle in diesen Unternehmen so viel Daten, dass die so langsam wirklich erwachen und durch diese verschiedenen Initiativen, die wir auch heute besprochen haben, wirklich zum Leben und zum Geschäftsvorteil genutzt werden. Ja, The Data Awakens als Filmtitel. Privat mache ich in vielen Bereichen was mit Daten. Ich glaube, der, bei dem ich auch so ein bisschen das Learning zurück zum Business Case habe, ist für so die sportlichen Aktivitäten. Ich setze mir immer ein Jahresziel, was ich erreichen möchte. Für mich ist so die primäre Sportart das Joggen. Ja, dennoch, wenn die Sonne scheint im Sommer bei 30 Grad, da ist irgendwie das Fahrradfahren mit der frischen Brise um die Nase angenehmer. Jetzt stehe ich aber vor der Herausforderung, ja, wie kann ich denn einen Kilometer mit dem Fahrrad auch, sagen wir mal, fair runterbrechen auf das, was ich für mein Laufziel im Jahresende habe? Ja, es soll ja dann doch irgendwie darauf einzahlen.
Ja.
Und auch da, ein Learning aus den vielen Projekten, macht's nicht zu akademisch. Ja, nehmt mal drei Werte, bei denen ihr euch ungefähr gleich gefühlt habt. Ja, vielleicht gleicher Herzschlag etc. Normiert ein bisschen. Ich kam dann auf eine Quote von 0,4. Ja, das heißt, jeder Kilometer, den ich mit dem Fahrrad einfahre, zählt als 400 Meter gejoggt dazu,
ja,
sodass ich die Vergleichbarkeit habe. Und mit einem ähnlichen Pragmatismus sehe ich auch viele unserer erfolgreichen Logistik-Self-Service-User, ja, die sagen, ach, bevor ich das jetzt so akademisch mache, cap ich den Wert mal bei 999 oder setze hier mal die Faustformel an. Ja, ich glaube, Pragmatismus, schnelle Ergebnisse sind da besser, als da gleich irgendwie einen Statistiker zu fragen und zu viel Mathematik drauf anzuwenden. Ja, das heißt, das ist so Sportauswertung und Stufendiagramme, ja, ist für mich mein privater Umgang mit Daten.
Ja, cool. Vielen, vielen Dank für die Folge, lieber Arne.
Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht, Jonas. Und genau, ich bleibe treuer Hörer, viele Insights. Danke dir fürs nette Gespräch.